Ja, wir sind letzte Woche eingestiegen in das Thema, was so das Fundament der Gemeinde Jesu ist. Denn Paulus sagt, die Gemeinde ist erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Also bei den ganzen Diensten und Ämtern, die er so aufzählt, haben diese zwei Bereiche eine besondere Funktion, weil Paulus sagt, das ist das Fundament von dem Tempel Gottes. Also die Gemeinde vergleicht er mit einem Tempel, mit einem Bauwerk, was aufgebaut wird, was immer größer wird. Und das ist gegründet auf dem Dienst, den die Apostel und die Propheten ausüben. Und wir wollen heute so ein bisschen eintauchen in das Thema der Propheten, was die Propheten machen, was ein Prophet ist, wie man einer werden kann, vielleicht weniger. Mal schauen. Ich meine, was versteht man unter einem Propheten? Manch einer versteht ja schon seinen Dienst des Nörgelns, Kritisierens und Schwarzmalens bereits als prophetischen Dienst. Wenn man mal aufzeigt, wo die schwarzen Flecken sind und jein, also da ist was drin. Ich meine, so ein bisschen was Gesellschaftskritisches und Gemeindekritisches gehört zum prophetischen Dienst eigentlich dazu. Logischerweise, weil das Prophetische immer unsere menschliche Natur mit dem Willen Gottes konfrontiert. Und das kollidiert immer so ein bisschen. Deswegen hat der prophetische Dienst eigentlich immer auch was Respekteinflößendes und vielleicht auch was an sich, was man in manchen Situationen nicht unbedingt sucht. Und es kommt darauf an, wie nah ich innerlich Gott gegenüberstehe. Also ob ich mich freue darüber, wenn er zu mir spricht, wenn er auch manchmal ins Schwarze trifft, oder ob ich Angst davor habe, dass er es macht. Und je nachdem, in welcher Nähe zu Gott wir leben, umso unterschiedlicher kann halt der prophetische Dienst auf uns wirken. Das kann was sein, was uns manchmal auch ein bisschen Sorgen bereitet, wenn ein Prophet irgendwo auftaucht. Und gleichzeitig kann es was unheimlich Kraftvolles sein, was der Gemeinde wirklich ein Fundament wird. Also Prophet sein ist, also für die Propheten selber ist es auch nicht so leicht, Dinge von Gott weiterzugeben. Ich kann als Prophet zum Helden werden oder auch zum Märtyrer. Also es sind manche Köpfe gerollt von Propheten, weil sie einfach Leuten gegenüber was geäußert haben von Gott her, was die nicht hören wollten. Prophet zu sein, wenn ich also die ganzen biblischen Beispiele lese, vor allen Dingen im Alten Testament, dann ist es eigentlich fast ein Job, wo man sagen muss, meine Güte, hoffentlich erwischt es mich nicht, ne? Also was manche von denen machen mussten, ist krass und andererseits ist es einer der kraftvollsten Dienste, den man sich überhaupt vorstellen kann im Reich Gottes. Und darauf will ich eigentlich auch heute hinaus. Ich will euch ja nicht warnen und abschrecken, sondern gewinnen für das, was Gott im Sinn hat, weil der prophetische Dienst, wie auch die anderen Dienste, immer Jesus widerspiegelt und Jesus repräsentiert. Von daher ist, wenn ich jemand bin, der an allem rummeckert und immer überall die Sünde und das Dunkle entdecke, und thematisiere und das dabei bleibt es dann alleine, dann ist es sogar ziemlich das Gegenteil von dem, was den prophetischen Dienst ausmacht. Weil ein Prophet, wenn er von Gott her was weitergibt, immer die Lösung im Blick hat und nicht nur den Zustand, wie es jetzt gerade ist. Also der prophetische Dienst erschöpft sich überhaupt nicht im Kritisieren und so irgendwie in Gemeindekritik und Gesellschaftskritik oder so. Aber was macht den prophetischen Dienst so richtig aus? Ich möchte mal von den Wörtern her erstmal kommen. Also das Erste ist, dass ein Prophet was sieht. Der prophetische Dienst hat unglaublich viel mit Sehen zu tun. Wo haben wir das? Genau. Vielleicht hat der ein oder andere von euch einen Text aus 1. Samuel im Ohr, wo das so ein bisschen auf den Punkt gebracht wird. Da heißt es, in früheren Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt und lasst uns zum Seher gehen. Denn den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher. Propheten sind so ein bisschen die Nachtsichtgeräte der Gemeinde Jesu. Also, ich meine, wir leben auf dieser Welt nie in vollkommenem Licht. Und dass wir in allen Dingen eine klare Perspektive haben. Vieles ist für uns verhüllt und unklar. Und Propheten sind im Grunde Menschen, die mehr als alle anderen von Gott eine Fähigkeit bekommen haben, durch das Verborgene hindurchzusehen, Dinge wahrzunehmen und von Gott her zu sehen, die anderen verborgen sind. Das können zukünftige Dinge sein, das kann aber auch was aus der Gegenwart sein oder aus der Vergangenheit. einfach Dinge, die Gott offenbart, die Gott sagt, wo Gott Licht reinbringt, damit was aufgebaut wird, damit was vorangehen kann, damit der Weg frei wird für das, was Gott tun möchte. Ein Prophet ist einer, der sieht, also derselbe Wortstamm hier für Seher, was hier im ersten Samuel-Buch steht. Das Wort ist auch das Verb sehen, ein bisschen veränderter Form. Und dieser Wortstamm kommt auch vor bei Visionen. Also wenn jemand Visionen hat, in alten Bibelübersetzungen lest er manchmal noch das Wort Gesichte. Also wenn ein Prophet ein Gesicht hat, dann ist nicht das gemeint, sondern das ist ein altes deutsches Wort für das lateinische Wort Vision. Ja, also dass der was sieht, er hat eine Vision, vor seinem Auge spielt sich was ab, was andere in dem Moment nicht sehen. Das ist vom Wort her, wie es hier auftaucht, als Seher, eigentlich das, was gemeint ist. Gott zeigt denen was, die sehen was, vor ihren Augen läuft was ab. Das andere Wort, was uns so ein bisschen vertrauter ist vielleicht, ist das Wort Prophet. Und Prophet, das Wort hat was mit Reden zu tun. Also das kommt von einem sehr alten Verb, was mit Reden, Verkündigen zu tun hat, was rufen, was hineinrufen. Und Propheten haben diese Funktion, was mitzuteilen, eben das, was sie gesehen haben, zu sagen. Und dann als dritten Punkt noch, Propheten agieren auch, also die handeln auch in einer bestimmten Weise aufgrund der Aufträge Gottes. Also das kann zum Beispiel bedeuten, dass Propheten, also wir haben in der Bibel vielfältige Beispiele, dass Propheten bestimmte Dinge beten oder proklamieren oder dass sie auch prophetische Handlungen durchführen. Da haben wir heute nicht die Zeit, um da nochmal ein bisschen drauf einzugehen, weil das ist nochmal ein verrücktes und spannendes Feld, wo man in der Bibel wirklich krasse Beispiele findet, was Propheten so gemacht haben. Und diese prophetischen Handlungen sind wie so ein Statement, wie ein Denkmal oder so ein Anstoß für die sichtbare und für die unsichtbare Welt, wo Gott Dinge einfach in den Raum stellen möchte, auch manchmal durch bestimmte Handlungen, die so ein Prophet vollzieht und wo Gott den Fokus auf was ganz Bestimmtes lenken möchte. Also Propheten, die sehen, die reden und die agieren, und es hat unheimlich viel damit zu tun, dass Gott denen was offenbart, was sonst keiner sieht. Ein gutes Beispiel für den prophetischen Dienst, was es so richtig ausmacht, finden wir im Buch Hesekiel, Hesekiel 37. Das ist eine spannende Geschichte. Da hat Hesekiel, ein Prophet, ja, hat eine Vision und sieht ein Tal voller trockener Knochen. Also ein Feld voller toter Gebeine. Das ist erstmal extrem. Ja, also was manche Propheten sehen, ist an sich schon mal spannend genug. Aber Gott gibt ihm jetzt den Auftrag, er soll also über diesen Knochen prophezeien, und er tut es so lange, bis da wieder Leben hineinkommt und am Ende ein riesengroßes Heer, also ein kriegerisches Heer daraus entsteht, ja, im positiven Sinne. Also das, was tot war, wird plötzlich lebendig, indem Hesekiel über diesen Gebeinen dort prophezeit. Rick Joyner, der sagt zu diesem Text, er sagt, eine der Berufungen des prophetischen Dienstes ist es, selbst in den allertrockensten Knochen noch ein überaus großes Heer zu erkennen und dann diesen Knochen so lange zu prophezeien, bis sie in ihre Bestimmung kommen. Das beschreibt eigentlich im Kern das, was ein Prophet tut. Der sieht was, was andere nicht sehen. Der sieht ein Feld voller trockener Knochen, aber was er noch sieht, ist, dass daraus ein lebendiges Heer werden kann. Und indem er prophezeit, kommen diese Dinge ins Leben. Indem er die Aufträge Gottes ausführt, kommt wieder dort Leben hinein. Das ist im Übrigen auch der Unterschied zwischen Hochsensibilität und prophetischem Dienst. Also in der High-Sensitivity-Forschung, gibt es für alles einen Forschungszweig, da geht man davon aus, dass manche Menschen viel mehr Reize wahrnehmen als andere und mehr Sinneseindrücke aufnehmen oder die anders gewichten, also dass viel mehr Eindrücke, die man so aufnimmt, sehr gewichtig sind und sehr bedeutend sind. Also manche, die haben eine sehr detailreiche Wahrnehmung von dem, was passiert, oder nehmen die Stimmungen, Befindlichkeiten oder Emotionen anderer Menschen stärker wahr als andere. Vielleicht geht es euch selber so, kommt in den Raum rein und spürt manchen Menschen was ab, was andere gar nicht gemerkt haben und wo andere so ganz locker drüber weggehen. wer so eine Wahrnehmung hat, dem geht es oft auch viel länger und intensiver nach, was er so erlebt hat, was er so emotional aufgenommen hat. Manche solche Leute sind sehr empfindsam für Kunst und Musik und nehmen das intensiver wahr. Man teilt es so auf, dass manche sensorisch, also mit ihren Sinnen, das mehr wahrnehmen als andere, manche emotional, manche kognitiv, also mit dem Verstand. Und im Grunde weiß man nicht so richtig, wie es funktioniert, aber wahrscheinlich werden einfach manche Sinneseindrücke als wichtiger eingestuft als bei anderen. Es sind viel mehr wichtige Dinge, die im Kopf so bewertet werden und das Bewusstsein erreichen. Also wie auch immer, es gibt Menschen, die nehmen mehr wahr als andere. Und in christlichen Kreisen wird sowas vielleicht auch schnell mal als prophetisch gedeutet. Dass ich einfach was spüre, was im Raum ist. War eine miese Stimmung heute oder so. Hier nicht, aber an anderen Stellen vielleicht. Und manch einer versteht das vielleicht schon als prophetisch, aber nur weil ich was wahrnehme, heißt es noch lange nicht, dass ich Gottes Lösungen für die Situation habe, dass ich Gottes Perspektive habe, was er daraus machen will. Also ein Feld toter Knochen zu sehen, ist noch nicht Prophezeien. Wenn ich die Finsternis wahrnehme irgendwo, wenn ich die Sünde einer Gemeinde, eines Landes oder irgendwas wahrnehme, dann ist das noch nicht prophetisch. Das kann man als Christ, auch wenn man die Augen aufmacht an vielen Stellen, oder wenn man es abgleicht mit dem, was Gott an manchen Stellen sagt, sondern prophetisch ist, wenn man die Dinge sieht, aber noch viel, viel mehr sieht, wenn man sieht, was Gott daraus machen möchte, was er für Lösungen hat und wie er die Dinge voranführen will und weiterbringen will, das ist prophetisch. Johannes Hartl hat da letztes Jahr mal eine gute Predigt drüber gehalten. Also prophetisches Handeln bringt Gottes Lösungen in eine Situation hinein und bleibt nie einfach nur bei der Bestandsaufnahme stehen. Also dass ich feststelle, es war heute wieder mies oder die Gemeinde hat ein Problem oder sowas. Das ist es noch nicht. Deswegen ist im Grunde immer auch so, auch wenn wir manchmal auch als Christen das erleben, dass rumgenörgelt wird und Gesellschaftskritik und alles Mögliche geübt wird, das kann manchmal zutreffen. Das kann eine reale Beschreibung der Realität, also der Situation sein, aber das heißt noch nicht, dass dort was Prophetisches drin liegt. Weil das passiert dann, wenn dann wirklich Gottes Pläne sich auch verwirklichen und wenn da zu sehen ist, was draus werden soll. Manche Christen, die fühlen sich in so einem prophetischen Dienst, weil sie einfach die Realität wahrnehmen und beschreiben. Aber das ist vielleicht maximal der Anfang von dem, worum es heute Abend gehen soll, nämlich das, was Propheten darüber hinaus tun. Denn ein Prophet spiegelt immer auch das Wesen von Jesus wider, genau wie alle anderen Dienste, um die es in den Wochen jetzt geht. Ein Prophet drückt das Wesen, den Charakter Gottes aus. Und ihr könnt selber mal überlegen, wenn ihr euch die Geschichten von Jesus vor Augen führt, wie er gelebt hat, an wie vielen Stellen hat er einfach nur verdammt oder festgestellt, dass da Schuld ist oder dass irgendwas finster ist oder so. Das sind die absoluten Ausnahmen. Das ist verschwindend gering. Wenn Jesus irgendwo erschienen ist und irgendwas passiert ist, dann war immer ein großes Maß an Hoffnung, an Perspektive da. Und er hat einen Weg eröffnet, wie es weitergehen kann und wie die Dinge wieder in Ordnung kommen können. Und ein Prophet, der Jesus widerspiegelt, der wird immer mit dieser Perspektive durch die Welt gehen. Der wird sehen, was Gott tun will. Und er wird die Dinge tun, die Gott sagt. Und die werden immer dazu dienen, dass was vorangeht und dass was aufgebaut wird. Propheten sind einfach mal dazu da, Gottes konkreten Willen für eine Situation dort hineinzusprechen, wo es gebraucht wird gerade. Die Bibel ist voll von Propheten, von vorne bis hinten. Wenn ihr euch mal vor Augen führt, die ganzen biblischen Bücher, wie viele Bücher davon alleine schon ganze prophetische Bücher sind. Also Bücher, die von Propheten geschrieben sind, die voller Prophezeiungen sind. Von vorne bis hinten, auch in den Geschichtsbüchern, tauchen Propheten auf. Viele, viele, zig mit Namen erwähnt. In allen Zeiten zieht sich das durch. Zu manchen Zeiten waren ganze Scharen von Propheten zusammen unterwegs. Also wenn man so die ganze Ära von Elia und Elisa liest, das war eine prophetische Zeit, die atemberaubend ist. Gerade bei den beiden Kandidaten, da war es manchmal so, die waren erschüttert, wenn sie was vorher nicht wussten, was Gott tun wollte. Ich bin überrascht, wenn ich mal was weiß, was Gott tun will. Und die beiden haben das auf einem Level gelebt, wo sie mitunter besser waren als jeder Geheimdienst, wenn es darum ging, den Staat zu schützen, durch die Dinge, die sie prophetisch offenbart haben, also vor allen Dingen bei Elisa. Das sind faszinierende Geschichten. Es lohnt sich, das zu lesen. Also die ganze Bibel ist ein Buch voller prophetischer Geschichten und voller Beispiele, wie der prophetische Dienst praktisch aussehen kann. Und diese Propheten, die erwähnt werden in der Bibel, die haben eine sehr unterschiedliche Ausrichtung, auch von den Themen, die sie bewegen, von den Leuten, wo sie hingeschickt werden. Ihr Einflussbereich ist sehr unterschiedlich. Es gibt nicht einen Prophet, der exakt so wäre wie ein anderer Prophet. Die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und Situationen und werden von Gott berufen, Dinge auszusprechen und zu sagen, die letztendlich dienen, die Menschen dienen und auch dem ganzen Volk dienen. Ein spannender Vers, den einer der Propheten sagt, in Amos 3, Vers 8 steht es, da heißt es, der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr Jahwe hat geredet, wer prophezeit da nicht? Also er beschreibt es als eine völlig normale Schlussfolgerung, dass er sagt, wenn ein Löwe brüllt, fürchtet man sich. Wenn Gott redet, na wer will da nicht Prophet werden? Wer sollte da nicht Prophet werden, wenn Gott spricht? Also wenn Gott schon ein redender Gott ist, wer sollte dann nicht Prophet sein wollen? Und in der Bibel wird immer wieder mal der Kontrast hergestellt zwischen dem Gott, also unserem Gott, der redet, und den stummen Götzen der Heiden. So wird es manchmal formuliert. Das sind die Götzen der Heiden, die können nicht reden, die stehen nur stumm da, aber wir haben Gott, der redet. Also Gott ist durch die Bibel hindurch bekannt als der Gott, der redet. Und zwar die ganze Zeit. Von der Schöpfung an bis heute, durch alle biblischen Bücher hindurch ist er der Gott, der redet. Gott spricht und die Welt entsteht. Mit Worten macht er das. Außer bei Menschen, da greift er nochmal richtig in den Dreck und formt die. Aber ansonsten, er spricht und es geschieht. Und er verwirrt die Sprachen und in Babylon und die Völker entstehen. Und er redet durch die Propheten und bestimmt damit die Geschicke ganzer Nationen. Also von Anfang bis Ende ist Gott jemand, der redet, der sich offenbart und der sich mitteilt. Das ist eines der größten Kennzeichen Gottes durch die ganze Bibel hindurch. Und dann kommt Gott selbst auf die Erde und wird bezeichnet als das Wort. Als Jesus auf diese Erde kam, Johannes Evangelium, erstes Kapitel, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Gott ist das Reden in Person, kann man sagen. Er ist das Wort in Person. Wo Gott ist, da wird er reden. Da wird er sich offenbaren und sich mitteilen. Ein anderes Konzept sehe ich nicht in der Bibel. Aber das ist das, wie Gott beschrieben wird. Und die ganzen anderen Völker im Umkreis von Israel, also die so in der Bibel auch erwähnt werden, die hatten zwar alle auch ihre Wahrsager und Orakel und Propheten, die was weitergegeben haben von ihren Göttern, von ihren Götzen und waren besondere Leute, die so ein bisschen zwischen dem Volk und den Göttern standen. Also so ähnlich, wie es auch bei manchen Propheten in der Bibel erscheint. Aber dann passiert was in der Bibel, was eigentlich fundamental anders ist als alles, was einem sonst begegnet auf der Welt. Nämlich, dass durch die Jahrhunderte hinweg die Propheten eine Zeit ankündigen, die kommen wird, wo Gott, also der redende Gott sozusagen, in allen Menschen wohnen möchte, die seine Nachfolger sind. Also er will hineinkommen in uns und es sind nicht nur einzelne, besondere, erwählte Menschen, die Gottes Reden wahrnehmen, sondern die Propheten kündigen über Jahrhunderte hinweg an, es kommt eine Zeit, wo Gott in seinen Menschen wohnen will, die zu ihm gehören. Da heißt es, die werden ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen in Hesekiel 36. Der Heilige Geist wird in das Innere gegeben. Er wird seinen Willen in unser Herz schreiben. Jeremia 31. Dann heißt es, niemand muss mehr von einem anderen gesagt kriegen, erkennt den Herrn, denn jeder wird ihn selbst erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Also Gott hat eine Zeit verheißen, die kommen wird, wo jeder, der an ihm dran ist, ihn erkennen kann. Wo man einen Zugang hat zu Gott, dass er selbst in uns wohnt, dass er sich selbst offenbart und zu uns reden möchte. Oder dann Joel 3, da heißt es, es wird eine Zeit kommen, wo der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch, über die Söhne und die Töchter, Junge und Alte, Knechte und Mägde, also flächendeckend eigentlich das ganze Volk, jeder, der dazugehört. Und Die Folge wird sein, die werden prophezeien, die werden weissagen, also die werden Träume haben. Also alles, was da aufgezählt wird, sind prophetische Dinge, also wo Gott sich mitteilt, wo Gott redet. Das wird die Konsequenz sein, die Joel ankündigt. Und dann kommt Pfingsten. Also dieser Abriss ist, finde ich, wichtig, um zu verstehen, wie das Neue Testament auch mit Prophetie umgeht. Dann kommt Pfingsten, diese 120 Jünger sind in diesem Obergeschoss in Jerusalem versammelt und warten, dass die Verheißung eintritt, die Jesus ihnen gegeben hat. Er hat gesagt, wartet hier, bis ihr vom Heiligen Geist erfüllt werdet, bis ihr von seiner Kraft erfüllt werdet. Und dann hält Petrus, dann passiert das, ja, und Petrus hält seine erste Predigt öffentlich dort in ganz Jerusalem und es waren Leute aus ganz vielen Regionen dort zusammen. Und er sagt Folgendes, er erklärt, was hier gerade passiert und sagt, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien und eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden prophezeien. Also Petrus sagt, das ist das, was jetzt geschieht. Diese Zeit bricht jetzt an, was Joel verheißen hat. Der Heilige Geist wird ausgegossen über sehr, sehr viele, also flächendeckend kann man sagen, mit dem Ergebnis, dass er prophetisch wirkt in der Gemeinde Jesu. Und man kann sagen, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Also die Gemeinde Jesu wird erbaut und konstituiert als eine prophetische Gemeinde, wo sich das erfüllt, was jahrhundertelang von den anderen Propheten angekündigt wurde, dass Gott prophetisch wirken möchte, nicht nur unter Einzelnen, sondern sehr breit gestreut unter seinen Nachfolgern. Und die Gemeinde wird damit eigentlich zu einer prophetischen Gemeinde. Paulus sagt es ja dann so in Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde ist erbaut auf dem Fundament von Aposteln und Propheten. Und gerade in Ephesus wird es auch deutlich, als Paulus dorthin kommt und den ersten Christen dort die Hände auflegt, damit sie vom Heiligen Geist erfüllt werden, heißt es, sie fingen alle an zu prophezeien. Also in einer ganzen Schar, ja, war das Ergebnis, als sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden, dass sie prophezeit haben. War nicht überall so, aber in Ephesus war es so. Also der neue Bund, den Gott mit uns schließt, das, was ab Jesus Realität ist, das drückt sich genau darin aus, dass die Barriere zwischen uns und Gott weg ist. Also der Vorhang ist zerrissen, der bisher Gott vom Volk getrennt hat und wo nur einzelne erwählte Leute dahinter gucken konnten, einmal im Jahr, der hohe Priester. Und das Ding ist zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist und Jesus kündigt selber an, diese Zeit kommt jetzt, wo wir unmittelbar Zugang haben zu Gott, wo er sich uns offenbaren möchte. Jesus hat, bevor er die Erde verlassen hat, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er die Jünger nochmal zusammengenommen und hat nochmal wichtige Dinge gesagt. Also so die letzten Worte, bevor man sich verabschiedet, sind meistens gewichtig. Und da hat er gesagt, es ist sehr gut, dass ich jetzt gehe. Ihr könnt euch eigentlich freuen darüber, denn dafür wird der Heilige Geist kommen und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, es ist ein offenbarender Geist, der uns in die Wahrheit leitet und dann zählt auf, was er alles machen wird, uns von Sünde überführen, aber eben auch Zukünftiges offenbaren und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, das ist das, was jetzt geschehen wird. Anstelle von mir kommt der Heilige Geist. Und die Gemeinde Jesu ist als Ganzes eigentlich eine Wohnung des Heiligen Geistes. Ein Tempel des Heiligen Geistes, wo er regiert, wo er präsent ist. Und wo er spricht. Manch einer sagt vielleicht an der Stelle, aber wir haben doch die Bibel. Ich meine, da hat Gott uns schwarz auf weiß seinen Willen mitgeteilt. Was kann es mehr geben als das? Und es stimmt auch. Also die Bibel ist fundamental, ist eine der klarsten Offenbarungen Gottes, was wir haben. Aber Gott ging es doch um viel mehr als uns einfach ein Handbuch in die Hand zu geben für die nächsten Jahrtausende, zu sagen, das ist das, was mir wichtig ist, jetzt schaut zu, wie ihr kommt. Rick Joyner hat mal gesagt, es wäre so, als wenn ich zu meiner Frau zur Hochzeit gesagt hätte, Schatz, ich habe dir ein Buch geschrieben, ein überreichend fettes Buch, kannst du alles lesen, was wichtig ist, damit wir nie wieder miteinander reden müssen. Das ist ja nicht das, was Gott im Sinn hat. Oder manch einer sagt vielleicht, Gott offenbart sich dort durch die Schöpfung oder wenn ich in der Natur bin, höre ich sein Reden und so. Ja, das stimmt. Paulus sagt, anhand der Schöpfung kann jeder Mensch erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Aber dabei bleibt er nicht. Das wäre ja so, als wenn ich zu meiner Hochzeit meiner Frau gesagt hätte, also pass mal auf, wir müssen jetzt die nächsten 30 Jahre nicht miteinander reden, aber du kannst jeden Tag meine Schönheit bewundern. Toll, oder? Ich meine, Gott hat uns ja gerade aus dem Grund geschaffen, weil er mit uns Beziehung will, weil er mit uns kommunizieren möchte. Ich meine, das unterscheidet uns ja von allen Tieren und von allen Pflanzen, dass wir Dinge wahrnehmen, bewerten, reflektieren und kommunizieren können. Das unterscheidet uns. Und das ist genau das, was Gott gewollt hat. Und zwar nicht, damit wir die Bäume zutexten, sondern der hat es für sich geschaffen. Er hat Menschen uns geschaffen für sich mit den Fähigkeiten, die er gewollt hat, nämlich, dass man miteinander reden kann und das macht jede Beziehung aus. Und wenn man mal sieht in der Bibel, also gerade in der Offenbarung, da gibt es 7 Sendschreiben, 7 Briefe an 7 Gemeinden, die alle in derselben Region waren zur selben Zeit, also selber kultureller Kontext und Gott hat für jede Gemeinde ein anderes Wort. Gott hat für jede Gemeinde was anderes, was ihm gerade wichtig ist, für die und für die und für die und für die Gemeinde. Und die Bibel, die wir haben, ist die wertvollste Grundlage, die wir haben. Aber Gott hat sich entschieden und er hat es schon immer so gemacht, dass er die Dinge konkretisieren möchte. Er möchte sie hineinsprechen in unsere jetzige Situation. Er möchte uns sagen, wie der Gemeinde in Thyatira und Sardes und Philadelphia und Pergamon und so weiter, möchte er sagen, was für jede Gemeinde und für jeden von uns wichtig ist und was ihm auf dem Herzen liegt und was er daraus machen möchte und wie er alles zusammenbauen will, damit sein Reich wächst, damit sein Wille geschieht. Paulus wünscht sich an einigen Stellen, dass wir möglichst alle Propheten wären. Es klingt zwar manchmal ein bisschen an, so wie er schreibt, so ein bisschen, naja, ist halt leider nicht, aber schön wär's. Er sagt, also vor allen Dingen in 1. Korinther 14, einige faszinierende Sätze, er sagt in Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophezeit. Also eifert darum, sucht das. Das ist ja schon mal spannend. Er sagt an der Stelle nicht, den einen oder anderen von euch wird es erwischen. Wenn ihr euch nicht rechtzeitig wegduckt, werdet ihr zum Propheten berufen werden. Sondern er sagt, eifert darum, das heißt, sucht das aktiv. Sorgt dafür, dass ihr in einer empfänglichen Haltung dafür seid, also prophetisch von Gott gebraucht zu werden. Oder in Vers 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr prophezeit. Paulus sagt, ich möchte das so gerne, dass ihr alle prophezeit, wenn es geht, wenn es irgendwie möglich ist. Und in Vers 39, darum, Brüder, eifert danach zu prophezeien und hindert das Reden in Sprachen nicht. Also streckt euch danach aus, dass ihr prophezeien könnt. Das heißt, es ist ein aktiver Schritt von uns, den Paulus hier ein Stück weit, nein, nicht einfordert, aber uns dazu ermutigt, dass wir es wollen, weil es wertvoll ist, weil Gott die wertvollsten Dinge nicht einfach uns hinterher wirft, sondern alles, was Wert hat, das gibt er den Menschen, die den Wert zu schätzen wissen. Deswegen sagt Paulus, sucht das und eifert darum. Und warum ist ihm das so wichtig? Einfach, weil das der prophetische Dienst ein sehr machtvolles Instrument in der Hand Gottes ist. Er sagt das in den Versen 3 bis 4. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und ein bisschen später, der erbaut die Gemeinde. Und wir haben das letzte Woche schon gehabt, dieses Wort erbauen ist mehr, als dass man sich einfach besser fühlt danach. Sondern da geht es darum, dass ein Bauwerk entsteht. Dass Stein für Stein an den Platz kommt, wo er hingehört. Und dass der Tempel Gottes entsteht und dass dort was sichtbar und strategisch vorangebracht und aufgebaut wird. Und dazu dient der prophetische Dienst für den Einzelnen, aber eben auch für die ganze Gemeinde. Gott gibt Gaben und Dienste, die dazu dienen, dass die Gemeinde Jesu erwachsen wird und zur Reife kommt. Und dafür ist der prophetische Dienst elementar wichtig. So wie ich das ganze Neue Testament verstehe. Es ist fundamental und es ist sehr kraftvoll an der Stelle, wo Gott prophetisch wirkt. Paulus führt das weiter aus in den Versen 24 und 25, also ist alles 1. Korinther 14. Da sagt er, wenn sie aber alle prophetisch redeten in der Gemeinde und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der, dann lasse ich mal was aus, der würde niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Also dieser Dienst echter Propheten konfrontiert Menschen immer mit der Gegenwart Gottes, mit der Präsenz Gottes, der jetzt gerade hier ist. Das ist das, was Paulus sagt, dass wenn ein Prophet oder wenn wir alle prophetisch dienen würden und jemand kommt rein, der Gott nicht kennt und er sieht, wie Dinge offenbart werden, die eigentlich kein Mensch wissen kann, dann wird geschehen, das Ergebnis wird sein, sie werden niederfallen, Gott anbeten und erkennen, dass Gott hier ist. Und was würden wir uns mehr wünschen für unsere Gemeinden als genau das? Dass Menschen hineinkommen, die anfangen, Gott anzubeten und sagen, es ist offensichtlich, dass Gott hier ist, obwohl sie vor 5 Minuten noch überhaupt nicht an Gott geglaubt haben. Das ist die Kraft des prophetischen Dienstes, die Paulus beschreibt und weshalb er auch sagt, es ist so wichtig, dass wir uns danach ausstrecken, weil wir das so sehr brauchen, weil wir davon abhängig sind, dass Gott sich offenbart, dass er sich selbst zeigt. Wen können wir denn überzeugen, dafür an Gott zu glauben? Gott muss es selbst tun, aber er tut es durch Menschen, die für ihn den Mund aufmachen. Wenn Dinge offenbart werden, die eigentlich keiner wissen kann, also auch Dinge der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft oder Dinge im privaten Bereich, im nationalen Bereich, im globalen Bereich, wie auch immer, auf welcher Ebene man das Prophetische auch ansiedelt, dann kommt man nicht umhin, Gottes Macht, seine Weisheit und seine Realität anzuerkennen. Und zwar durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Es ist dann egal, ob ich vorher ein Bettler war oder ob ich Millionär bin, wenn ich damit konfrontiert werde, dass Gott in mein Leben hineinspricht und Dinge gesagt werden, die eigentlich kein Mensch wissen kann, dann komme ich nicht umhin, Gott anzuerkennen. Und das ist das, was Paulus an der Stelle so wichtig ist. Paulus wünscht sich, dass wir das am besten alle erleben und empfangen. Auch, das werde ich gleich nochmal ein bisschen einschränken, aber er wünscht sich das, dass es am besten alle ergreift, weil es das Leben verändert wie kaum irgendwas anderes, weil es den Lauf der Geschichte beeinflussen kann, an der Stelle, wo Gott Propheten gebraucht, auch für Regionen oder Nationen. Es kann letztendlich retten, wenn man geöffnet wird für die Gegenwart Gottes. Und es ist einfach mal eine Demonstration von Gottes Weisheit und von seiner Macht und von seiner Präsenz, da wo das geschieht. Ich möchte einfach kurz nochmal ein Beispiel aus der Kirchengeschichte bringen, was mich fasziniert. Ich habe das letztes Jahr schon mal erzählt, als es um Glaube, Heilung und Wunder ging. Aber es gab immer wieder Zeiten in der Kirchengeschichte, die sehr spannend waren, wenn es auch um den prophetischen Dienst ging. Und das war zum Beispiel in der Reformationszeit. Aber nicht in Deutschland, da nur zum Teil. Gab es aber auch sehr spannende prophetische Ereignisse, auch in Annaberg. Das hatte ich mal bei dem Lobpreisabend auch erzählt, mit Friedrich Mikonius, einem Mönch aus dem Franziskanerkloster in Annaberg. Aber wo es besonders dicht war, das prophetische Wirken Gottes, war in Schottland, bei der schottischen Reformation. Vielleicht sagt dem einen oder anderen John Knox was, oder so der schottische Reformator. Und er hatte einen Mentor, durch den er so richtig geprägt wurde, der wiederum war von Calvin geprägt. Aber dieser Mentor war George Wishart. Und der war ein schottischer Reformator, wurde dann auch Märtyrer später und hat John Knox sehr geprägt. Und John Knox sagt über diesen Mann, er war nicht nur ungewöhnlich gelehrt, was göttliches Wissen und alle ehrbaren menschlichen Wissenschaften anbetrifft, sondern so klar erleuchtet vom Geist der Prophetie, dass er nicht nur Dinge weissagte, die ihn selbst betrafen, sondern auch solche, die die Stadt und das Reich zu spüren bekamen. Dinge, die er nicht im Geheimen, sondern in der Gegenwart vieler voraussagte. Und dann gibt es ein Beispiel, er war dieser George Wishart, so sieht er übrigens aus, der war in einer Stadt unterwegs, Dundee heißt die Stadt, und hat dort über den Römerbrief gepredigt und es gab viel Widerstand gegen ihn. Also es war die Zeit der Reformation, wo was im Umbruch war. Und er bekam Predigtverbot und Wishart, in dem Moment, wo ihm das ausgesprochen wird vom Richter der Stadt, dort im Namen der Königin und was weiß ich, wird ihm Predigtverbot erteilt und in dem Moment hält er inne, richtet seine Augen zum Himmel und sagt Folgendes mit trauriger Miene. Er sagt, Gott ist mein Zeuge, dass ich niemals vorhatte, euch Schwierigkeiten zu machen, sondern euch zu trösten. Ja, eure Schwierigkeiten sind für mich schmerzlicher als für euch selbst. Doch ich bin sicher, sich Gottes Wort zu verweigern und seinen Botschafter zu verjagen, wird euch nicht vor Schwierigkeiten bewahren, sondern wird sie über euch bringen. Denn Gott wird euch solche schicken, die weder Feuer noch Verbannung fürchten. Ich habe euch das Wort der Errettung angeboten. Unter Lebensgefahr bin ich bei euch geblieben. Nun lehnt ihr mich ab und ich muss es meinem Gott überlassen, meine Unschuld zu bezeugen. Wenn es euch weiterhin gut geht, dann bin ich nicht vom Geist der Wahrheit geleitet. Doch wenn unerwartete Schwierigkeiten euch treffen, erkennt die Ursache an und wendet euch Gott zu, der gnädig und barmherzig ist. Dann hat Wishart die Stadt verlassen und 4 Tage später bricht dort die Pest aus in der ganzen Stadt. Er war inzwischen schon im Westen des Landes und zahlreiche Menschen bekehrten sich dort durch sein Wirken. Eine Erweckung war dort im Gange. Und nach circa einem Monat hatte die Nachricht bekommen, dass nach seinem Weggehen dort in Dandi die Pest ausgebrochen ist. Also es gab kein WhatsApp und so. Und dann hat er es nach einem Monat erfahren. Und das hat ihn so sehr berührt, dass er sofort die Leute dort in der anderen Region Schottlands verlassen hat und seine Freunde dort zurückgelassen hat und ist zurück nach Dundee gegangen, wo diese Pest gerade tobt, und hat sich um die Kranken gekümmert unter Einsatz seines Lebens. Er hat dort gepredigt am Stadttor über Psalm 107, Vers 20, wo es heißt, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. Und mit einem Mal ist die Stadt geöffnet für Gott. Mit einem Mal fangen die Menschen an zu glauben und auf das zu hören, was er zu erzählen hat. Und er blieb dort, predigte, kümmerte sich um die Kranken, bis die Pest überwunden war. Bis zum Schluss. Dann gibt es andere Geschichten über ihn. 2-mal hat man versucht, ihn umzubringen. Jedes Mal wusste er es vorher schon und die Sache ging schief. Einmal wollte ihn ein Priester erstechen und hatte schon sein Dolch in der Jacke, im Mantel, und George Wishart hat ihn daraufhin angesprochen, ihm den Dolch abgenommen und hat dann noch dafür gesorgt, dass der Priester nicht gelyncht wird vom Volk. Hat ihn noch gerettet. Ein anderes Mal wurde er in einen Hinterhalt gelockt. Er sollte zu einem Kranken kommen und für ihn beten. Und während er unterwegs war mit seinen Leuten, hält er plötzlich inne und sagt, Gott verbietet mir, diese Reise zu machen. Da ist ein Anschlag auf mein Leben geplant. Und er sagt seinen Freunden, die sollen mal auf den Hügel gehen und mal gucken, was dahinter ist. Und die gehen hoch und sehen 60 berittene Soldaten, die schon auf ihn warten, um ihn festzunehmen. Ja, und ist er wieder umgekehrt, ne? Und in dieser Phase gab es so viele solche Berichte. Der Schwiegersohn von John Knox dann, das war John Welsh, der sah so aus, nur noch einfach kurz, um ein paar Beispiele vor Augen zu haben. Was für ein Prophet. Und genau, der war ein presbyterianischer Prediger und hat die Tochter von John Knox dann geheiratet. Also es ist auch alles eine große Prophetenfamilie, kann man sagen. Und der war prophetisch begabt. Einmal war er zum Beispiel in einem Ort, für 4 Jahre war er in einem Ort, ich glaube, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich denke Kirkcudbright, wenn ihr euch auskennt in Schottland, korrigiert mich. Und er war 4 Jahre dort im Dienst. Und als er schließlich die Stadt verlassen wollte, um nach Ayr weiterzureisen, traf er in Kirkcudbright einen lustig gekleideten jungen Mann namens Robert Glendinning. Keine Ahnung, wie der aussah. Auf jeden Fall war es ein Freak. Also irgendwie ein abgedrehter junger Mann. Und der kam gerade von seinen Reisen wieder nach Hause, kehrte zurück. Und diesen merkwürdigen Jugendlichen spricht er an und sagt ihm, er soll sich gefälligst was Ordentliches anziehen, von seinen Sünden umkehren und Gottes Wort studieren, denn er wird der nächste reformierte Prediger von Kirkcudbright werden. Die Prophezeiung traf ein und der junge Prediger Glendinning, da dieser Robert Glendinning, ist mit Ehren in die Geschichtsbücher eingegangen, durch den Dienst, den er dann dort in dieser Stadt geleistet hat. Und für solche Dinge ist der prophetische Dienst gut. Für solche Dinge ist es gut, Propheten zu haben, die in Menschen was erkennen, was Gott ihnen sagt, was kommen wird. Und die an den richtigen Stellen die richtigen Sachen sagen, damit die Dinge Realität werden. Und die bestimmte Dinge tun, aussprechen und machen, damit ganze Städte geöffnet werden für die Gegenwart Gottes und für das Reden Gottes. Propheten erkennen Berufungen auf dem Leben einzelner Menschen oder auch ganzer Gemeinden. Sie warnen, ermutigen und geben Wegweisung. Und das ist ja das, was wir so dringend brauchen. Also das wünsche ich mir für mein eigenes Leben und das wünsche ich mir für unsere Gemeinden, dass wir genau das erleben. Und wie schon gesagt, unser Fundament ist das, was in der Bibel steht, aber dass es praktisch hineinspricht in unsere Situation, dass wir erkennen, was der Wille Gottes jetzt gerade ganz aktuell für uns ist, Dafür brauchst du das prophetische Reden Gottes. Ich meine, manchmal redet er auch sehr aktuell durch die Bibel zu uns. Also ich habe zum Beispiel mal von Wolfgang Simson ein Buch gelesen und Predigten gehört. Und ist so ein Missionar. Und zu ihm hat Gott mal gesprochen, als er noch Single war. Hat Gott ihm einen Bibeltext gesagt, ich weiß nicht, wo das steht, und er hatte seine englische Bibel und da stand irgendwie drin, du sollst die Gnade suchen, also du sollst Mercy oder heiraten oder irgendwie mit ihr eins werden, mit der Gnade. Und dann hat er kurz danach eine indische Frau namens Mercy kennengelernt, hat sie geheiratet. Ja, so funktioniert es manchmal. Aber oft ist es so, dass die Bibel allgemeine Grundlagen legt und wir brauchen das, dass Gott das für uns aktualisiert und sagt, wie es praktisch gehen kann und was er jetzt tun möchte. Obwohl sich Paulus wünscht, dass möglichst alle Propheten wären und obwohl Gott tatsächlich ein redender Gott ist, der in uns allen wohnt und er möchte uns führen allesamt, gibt es trotzdem nochmal den konkreten Dienst des Propheten. Es gibt trotzdem Menschen, die nochmal an der Stelle über das hinausgehen, was alle anderen erleben. Und das ist bei allen Diensten des fünffältigen Dienstes so, das haben wir letzte Woche auch schon mal angerissen, dass im Grunde das, was diese Dienste tun, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer, die brechen eine Bahn oder die bahnen einen Weg für die ganze Gemeinde, auf der die ganze Gemeinde dann gehen kann. Und Propheten, durch die wird ein Fundament gelegt, durch das es für alle anderen leichter ist, Gott zu folgen, Gottes Führung zu erleben, Gottes Reden wahrzunehmen. Die legen ein Fundament, die bahnen einen Weg, damit die ganze Gemeinde lernt, mit dem Haupt, also mit dem Kopf des Leibes, nämlich mit Jesus, zu kommunizieren. Damit wir darin zugerüstet werden, so wie Paulus es sagt, damit was geschaffen wird in diesem Bereich, in der Gemeinde Jesu, dass wir lernen zu kommunizieren mit dem Chef. Ja. Die Propheten, die bringen die gesamte Kommunikation zwischen Jesus und uns auf ein höheres Level, wenn sie ihren Dienst ausüben. Gott redet zu Menschen, ja, aber dass der gesamte Leib Jesu auch sein Reden wahrnimmt, bewerten kann, richtig einordnen kann, und Jesus nachfolgt, dafür brauchst du den Dienst der Propheten, die Gemeinde dazu bevollmächtigen, das zu tun und in diesem Bereich voranzukommen und zu wachsen. Weil, so wie wir es letzte Woche uns angeschaut haben, die Fließrichtung vom Himmel auf die Erde geht eigentlich durch die Apostel und durch die Propheten hinein in die anderen Dienste, weil das diejenigen sind, die am meisten den Fokus nach oben haben. Die am empfänglichsten sind für das, was Gott zu sagen hat, und sie leiten es weiter durch die anderen Dienste hindurch in die Gemeinde Jesu hinein. Vom Kopf bis in den Körper. Wie sah das aus im Neuen Testament, in den neutestamentlichen Gemeinden? Also wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir, dass Propheten flächendeckend vorhanden waren in den Gemeinden. Das waren keine Einzelerscheinungen, sondern das war was durch die Gemeinden hindurch präsent war, so wie die anderen Dienste auch. Propheten hatten dabei sehr unterschiedliche Einflussbereiche, Lebens- und Arbeitsweisen. Es gibt so drei Typen von Propheten, die ich gefunden habe. Manche waren an einem Ort ansässig, waren Teil von einer konkreten Gemeinde, wo sie dazugehört haben und vor allen Dingen lokal in ihrem Bereich gedient haben. Da könnte man zum Beispiel Ananias in Damaskus mit einordnen oder Simeon und Lucius, die in Antiochia als Propheten genannt werden, in der Gemeinde Antiochia. Es gab eine größere Anzahl Propheten in Korinth, da lief es dann ein bisschen aus dem Ruder. Das waren so viele Propheten, dass Paulus ein bisschen eingreifen musste, dass die noch alle zum Zug kommen dort. Dann gibt es Propheten, eine Prophetengruppe aus Jerusalem, die nach Antiochia gegangen sind. Einer von ihnen war Agabus, der hat eine Hungersnot angekündigt, damit viele bewahrt vom Hunger. Judas und Silas, die waren Propheten aus Jerusalem, also wo man sie direkt mit dem Ort auch in Verbindung gebracht hat. Die wurden mal nach Antiochia gesandt. Also das waren dann manchmal Leute, die hatten eigentlich ihren Standort, wo sie gelebt haben, aber wurden manchmal von Gott her an andere Orte gesandt, um einen Auftrag zu erfüllen, was weiterzugeben, und dann ging es wieder nach Hause. Oder ein anderer, Agabus, der kam aus Judäa nach Caesarea und hat Paulus eine Botschaft gegeben. Andere Propheten, die hatten Einfluss über ganze Regionen oder über eine Vielzahl von Gemeinden. Man könnte zum Beispiel das, was wir in der Offenbarung lesen mit diesen sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, da klingt das an, dass Johannes jemand war, der in diesem Bereich regelmäßig unterwegs war, in Kleinasien, und Autorität in diesen Gemeinden hatte, die kannten ihn, und das war einer seiner engsten Einflussbereiche, wo er dort in dieser ganzen Region unterwegs war. Oder Philippus, der Evangelist Philippus hatte fünf Töchter, die alle Prophetinnen waren. Und Eusebius, dann ein Geschichtsschreiber später, der berichtet, die waren aus Caesarea eigentlich, das steht auch in der Bibel, und die kamen dann nach Ephesus und nach Hierapolis und hatten so ihren Einzugsbereich, wo sie als Prophetinnen gewirkt haben. Fünf Töchter in einer Familie. Das wäre schön. Alles Propheten. Dann gab es einen Typ von Prophet, also Typus. Das waren Leute, die haben ganz bewusst auf Eigentum, Reichtum, Familie, festen Wohnsitz und alles verzichtet. Und die haben im Grunde im Stil von Jesus gelebt. Das waren Wanderpropheten. Das wird dann gegen Ende des ersten Jahrhunderts scheinbar mehr, weil dann wird mehr darüber berichtet, wie man mit denen umgehen soll, wenn die vorbeikommen. Wir hatten letzte Woche schon mal aus der Didache was gelesen. Da ist von Aposteln und Propheten die Rede, die so umherreisen, die man nicht kennt und die dann kommen. Und wie kann man die unterscheiden, ob es echte oder falsche Propheten sind und so. Und das waren Leute, die sind permanent immer zu neuen Christen, neuen Gemeinden gereist und haben dort prophetisch gedient. Das taucht auf bis, also die ganzen ersten Jahrhunderte, dass solche Leute unterwegs waren dort. Irenäus zum Beispiel, Kirchenvater, der hat noch im zweiten Jahrhundert die Gemeinde Jesu als eine grundsätzlich prophetische Gemeinde bezeichnet. Er hat gesagt, die Gemeinde Jesu ist prophetisch. Ja, das war dann oft sogar, also bei einem Miltiades, der hat geschrieben, denn die prophetische Gabe muss sich nach der Lehre der Apostel in der ganzen Kirche bis zur letzten Wiederkunft erhalten. Und er hat das geschrieben als Abwehr gegen die Irrlehrer, denn er hat gesagt, wenn ihr Teil der Gemeinde Jesu wäret, dann hättet ihr auch Propheten unter euch. Habt ihr aber nicht. Wir haben die Propheten, klares Zeichen, dass wir Recht haben. Und er sagt, dass Propheten in der Gemeinde sind, ist der Beweis dafür, dass Gott in der Gemeinde ist. Und wer das nicht hat, na, der muss sich fragen, was er falsch macht und was er falsch lehrt. Ne? Das war noch so Stand im zweiten Jahrhundert. Das ging dann so ein bisschen bis ins dritte Jahrhundert. Dann wird so berichtet von Origenes, dass es wenig geworden ist, die Propheten. Es gibt noch welche, aber es wird immer weniger. Und dann in der Kirchengeschichte taucht es immer wieder auf in Erweckungsbewegungen, mehr und mehr. Und man könnte schon sagen, in den letzten Jahrhunderten nimmt es zu. Also dass es viel breiter aufgestellt ist, das Ganze. Manche sind bei dem Thema Propheten auch ziemlich vorsichtig, weil die Bibel ja auch vor falschen Propheten warnt, an etlichen Stellen. Vor allen Dingen bei den späteren Texten aus dem Neuen Testament, also was dann so zweite Hälfte, erstes Jahrhundert bis zum Ende des ersten Jahrhunderts geht, da ist es immer mehr der Fall, dass man dann auch mehr unterscheiden muss, wer ist denn jetzt wirklich ein echter Prophet und wer nicht. Und da wird davor gewarnt. Man kann ja auch Scharlatanen aufsitzen, die uns in die Irre führen. Und die Frage ist an der Stelle, was macht einen echten Propheten aus? Einfach von dem her, was wir aus der Bibel erkennen können, was macht einen echten Propheten aus? Und bei dieser Frage möchte ich euch jetzt nochmal so richtig durcheinander bringen und verwirren, denn die Sache ist gar nicht so klar, wie man es sich vielleicht erhofft. Also man könnte verschiedene Sachen sagen, die wir vielleicht so als gläubige Menschen annehmen. Ja, man könnte sagen, ein echter Prophet, der hat einen Charakter, der Gottes Wesen widerspiegelt. Müsste man erwarten. Also wenn Gott durch ihn redet, muss es eigentlich ein Mensch sein, der das Wesen Gottes eigentlich so widerspiegelt. Okay, aber was ist mit Jona zum Beispiel? Der wollte nicht nach Ninive gehen und dort prophezeien. Nicht, und zwar, das ist das Spannende, nicht weil er Angst um sich hatte oder irgendwas, sondern er hatte Angst, dass Gott diese Stadt retten könnte. Er hatte Angst, wenn er dorthin geht und ankündigt, die Stadt soll vernichtet werden, dass die Buße tun könnten. Und weil er wusste, dass Gott gnädig ist, könnte es ja sein, er rettet die, und darauf hatte der überhaupt keine Lust. Und deswegen ist er abgehauen und hat lieber in Kauf genommen, am Ende im Meer zu ersaufen. Hat Gott ihn nochmal gerettet und ihm nochmal eine Chance gegeben, aber das war das Wesen eines Propheten Gottes. Völlig diametral entgegengesetzte Ziele als Gott hat, und Gott gebraucht ihn und er ist ein echter Prophet Gottes. Zweitens, man könnte sagen, ein echter Prophet prophezeit Dinge, die anschließend auch eintreten. Ja, sollte man erwarten. Also wenn Gott was sagt durch einen Propheten, dann müsste man erwarten, dass es danach auch eintritt. Es gibt sogar Texte in der Bibel, wo das so steht, dass man einen Propheten Gottes daran erkennt, wenn er was sagt. Also ich glaube, Jeremia sagt es auch an einer Stelle, wenn einer Frieden ankündigt und danach kommt Frieden, na, dann weißt du, es war von Gott. So, wir bleiben mal bei Jona. Also Jona sagt wörtlich, in Ninive noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Mehr sagt er dazu nicht. Das ist die Botschaft, die er bringt, ist überhaupt nicht eingetreten, war Fake News. Was er an der Stelle gesagt hat, das Volk hat Buße getan, Gott hat sie errettet. Klar, das könnte sein, Gott hat es von Anfang an darauf angelegt, aber das war nicht das, was Jona verkündigt hat. Er hat einfach nur ganz klar etwas gesagt, was nicht eingetreten ist, nämlich in 40 Tagen wird, also dann ist Ninive zerstört. Er hat sich schon vor veränderte Tatsachen gestellt. Man könnte das maximal noch als einen Aufruf zur Flucht verstehen aus dieser Stadt. Viel mehr war da nicht drinne. Und am Ende ist das Gegenteil passiert, die Stadt wurde gerettet, aber es war ein Prophet Gottes und Gott hat ihn gebraucht, dass durch ihn die Stadt gerettet wird, obwohl nicht eingetreten ist, was er gesagt hat. Man könnte auch sagen, ein echter Prophet ist Gott gegenüber immer gehorsam. Ich will jetzt mal nicht länger auf Jona rumhacken, aber man kann noch mal zwei andere Beispiele nehmen aus der Bibel. Es wird berichtet von einem Mann Gottes, der aus Juda, das Nordreich Israels, kam und dort zur Zeit Jerobeams, glaube ich, prophezeit hat und dort ist ein Wunder geschehen und er hat dort was angekündigt, was er von Gott her weitergeben sollte. Er hat richtig prophezeit, er hat ein Wunder getan, er war als Prophet geachtet und er war wirklich von Gott gesandt. Das Ding ist, Gott hatte ihm gesagt, er soll nach dieser Aktion unverzüglich wieder nach Hause gehen. Er soll nicht mit anderen Leuten reden und sich davon irgendjemanden einladen lassen oder irgendwas. Jetzt war die Situation, ein anderer, echter Prophet Gottes war dort in der Nähe, der war aus Bethel und der war auch einer, der von Gott schon gebraucht wurde und der dachte, hat davon gehört, von seinem Sohn, dass dort ein Prophet aus Juda gekommen ist und wollte den unbedingt kennenlernen. Gesagt, den Mann muss ich kennenlernen und ist losgegangen, hat dem gesagt, ein Engel ist mir erschienen und hat gesagt, du, ich soll dich einladen, du sollst zu mir nach Hause kommen. Und es war eine Lüge. An der Stelle hat er sich das ausgedacht und dieser andere Prophet hat an der Stelle dann nicht auf das gehört, was Gott ihm gesagt hat, sondern sich da verführen lassen. Das ist eine tragische Geschichte. Der kam dann zu diesem anderen Propheten, der gelogen hat, auch ein echter Prophet Gottes. Und als sie dann dort zusammen waren, prophezeit der ihn verführt hat, wiederum richtig über ihn, dass ihm das jetzt zum Verhängnis wird. Dass er sich von ihm sozusagen in die Falle locken lassen hat. Und dieser andere Prophet zieht dann wieder los und wird unterwegs vom Löwen gefressen. Also es ist eine hammerharte Geschichte, auch vom Ungehorsam und auch von der Falschheit echter Propheten Gottes, die danach auch wieder richtig prophezeien. Nachdem er ihn in die Irre geführt hat, hat er wieder ein echtes zutreffendes Wort Gottes. Das steht 1. Könige 13. Das sind die Leute, die Gott sich aussucht auf dieser Erde. Das sind die Leute, die man Propheten nennt in der Bibel. Man könnte dann auch sagen, ein echter Prophet, der irrt sich nicht, wenn er im Namen Gottes redet und gibt Gottes reinen Willen wieder. Sonst wäre es ja kein Prophet, da könnte ja jeder kommen, ne? Also wenn ich schon Prophet bin, na, dann muss ich mich auch darauf verlassen können, dass das, was der sagt, von Gott ist und auch stimmt. Schön wär's. Welcher Mensch irrt sich nicht? Also ich habe viele Bücher gelesen von Leuten, die auch sehr prophetisch begabt sind und von denen hat für sich selbst keiner mehr als 80% Trefferquote in Anspruch genommen. Wir sind als Menschen, wir sind und bleiben auf dieser Erde fehlbar in allem, selbst wenn ich einer der bekanntesten Propheten Gottes bin. Deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 14, Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen beurteilen. Das heißt, die Propheten sollen sich gegenseitig prüfen. Warum ist es nötig? Na, weil es Menschen sind. Und weil niemand, auch kein Prophet, immer zutreffend von Gott hört. Und jeder sich an manchen Punkten auch irren kann. Und an der Stelle pfeift uns die Bibel gleich zurück auch von einem total überhöhten Bild von Propheten, wo wir Propheten vergöttern und wo wir mehr Menschen nachfolgen als Gott selbst. Sie sind Boten von Gott, aber sie können sich irren. Deswegen brauchen wir selber auch unsere Beziehung zu Gott, die so innig wie möglich ist, so eng an ihm dran ist wie möglich, dass wir selber auch ein Unterscheidungsvermögen bekommen. Einfach mal zwei Beispiele für prophetische Irrtümer. Elisa, einer der krassesten Propheten im Alten Testament, finde ich, war wirklich ein Prophet Gottes, hat zutreffend prophezeit, war an einer Stelle irritiert, als eine Frau aus Shunem, da ist ihr Sohn gestorben und er war total verwirrt, dass Gott ihm das nicht vorher schon gesagt hatte. Er war bei ihr regelmäßig zu Besuch und dann kam die zu ihm, er war gerade auf irgendeinem Berg, wie es Propheten so machen, und dann kam die und er sieht schon von Weitem, da stimmt was nicht und er ist verwundert, dass Gott ihm das nicht rechtzeitig gesagt hat und dass von dieser Frau das Kind gestorben ist und er reagiert sofort, schickt seinen Knecht Gehasi los, gibt ihm seinen Stab mit und der soll den Stab von Elisa auf das Kind legen, damit er wieder lebendig wird. Und der Knecht rennt los, legt den Stab drauf und es funktioniert nicht. Elisa hat an der Stelle einfach gehandelt aus seinem eigenen Antrieb, aus Barmherzigkeit. Er hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen hier. Kann doch nicht sein, dass das Kind gestorben ist von dieser Frau. Und er gibt eine Anweisung, die nicht funktioniert. Und dann kommt er selber hinterher und genau, dann geht er dorthin zu diesem Kind, betet und erst in dem Moment funktionieren dann die Dinge, weil er wahrscheinlich Gottes Verfahrensweise in dieser Sache rausgefunden hat und agiert dort und der Junge wird wieder lebendig. Erst im zweiten Anlauf, weil er an einer Stelle einfach aus seiner eigenen Weisheit heraus eine Anweisung gegeben hat und reagiert hat. Und das passiert den größten Propheten auf dieser Welt. Oder dann eine spannende Geschichte. Zu Paulus kommt ein Prophet namens Agabus. Und es war gegen Ende von Paulus seinem Dienst. Und er war gerade irgendwo unterwegs, ich glaube in Caesarea. Und Agabus kommt, nimmt den Gürtel von Paulus und macht da eine prophetische Handlung. Er fesselt sich an den Händen und Füßen mit Paulus seinem Gürtel und prophezeit, so wird es dir gehen, Paulus, wenn du nach Jerusalem kommen wirst. So wirst du von den Juden gefesselt werden und den Römern übergeben werden. Und dann ist spannend. Alle, die ringsrum sind, schließen aus dieser Prophetie, dass es eine Warnung Gottes ist, an Paulus nicht nach Jerusalem zu gehen. Und unter denen, die sofort diese Prophetie aufgreifen und sagen, Paulus, dann geh bloß nicht nach Jerusalem, da waren auch Propheten dabei, da war zum einen Lukas dabei, der das berichtet in der Apostelgeschichte, da waren andere Begleiter und Christen aus Caesarea dabei, vielleicht auch Philippus und seine vier prophetisch begabten Töchter, weil in denen ihrem Haus waren die dort. Das heißt, die waren in einem Haus von Propheten und ein anderer Prophet kommt und sagt ihm das. Agabus war schlau genug, dass er nicht zu viel Deutung reingepackt hat. Er hat einfach nur berichtet, was er gesehen hat. Dass Paulus gefangen genommen werden wird in Jerusalem. Aber alle anderen ringsherum warnen Paulus und der Einzige, der sich davon überhaupt nicht irritieren lässt, ist Paulus. Der reagiert in dem Sinne, na, das ist mir schon klar, dass mir das dort passieren wird. Ich bin sogar bereit, dort Märtyrertod zu sterben. Und Paulus geht sogar eben davon aus, dass er in Jerusalem sterben wird. Und für Paulus ist es eine Bestätigung von dem, was er sowieso schon wusste. Das ist sein Job, nach Jerusalem zu gehen und er wird dort gefangen genommen werden. Und für ihn war das anscheinend, so verstehe ich den Text, fast eher eine Ermutigung, dass Agabus das bestätigt, was er sowieso wusste. Und er sagt, ja, Gott ist mit mir. Jetzt geht's nach Jerusalem. Gegen den Rat aller anderen. Alle anderen Leute und auch die anderen prophetisch begabten Leute in der Situation haben diese Prophetie anders gedeutet und anders bewertet. Noch drei weitere solche Punkte. Man könnte auch sagen, ein echter Prophet, der muss seine Prophetie weitergeben. Der kann gar nicht anders. Und wenn ein Prophet was empfängt, na, dann muss die ganze Gemeinde erstmal stillstehen und die Klappe halten, damit der seine Sache an den Mann bringen kann, stimmt so nicht. Paulus geht genau darauf ein. 1. Korinther 14, in Vers 32 sagt er, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Die Propheten können zu jedem Zeitpunkt selber entscheiden, was sie mit dem anfangen, was Gott ihnen gegeben hat. Und er sagt, wenn ihr in eurer reich gesegneten Gemeinde in Korinth, wo so viele Propheten sind und alle Gaben reichlich vorhanden sind, wie er im ersten Kapitel sagt, dann sagt er, ihr habt so viele Propheten, aber reißt euch ein bisschen zusammen. Ja? Es rede bitte einer nach dem anderen, zwei, drei Leute und die anderen sollen die Sache erstmal bewerten und auslegen, bevor es wieder weitergeht. Und er pfeift die Propheten zurück und sagt, ordnet euch an der Stelle ein. Habt euch im Griff. Ihr könnt es auch später noch erzählen, was Gott euch gesagt hat. Das muss nicht jetzt rausplatzen, wenn es gar nicht passt. Und wenn gerade was ganz anderes läuft hier. Also er sagt, die Propheten, die verlieren zumeist weder die Kontrolle über sich und können dann gar nicht anders, noch ist ein Prophet zu jedem Zeitpunkt wichtiger als alles andere und alle anderen. An der Stelle ordnet Paulus das gut ein und sagt, das Prophetische hat einen sehr wertvollen, wichtigen Platz. Am liebsten wäre es mir, ihr würdet alle Propheten sein. Aber ihr habt euch selbst im Griff und ihr könnt es ordnen, wann welche Sachen dran sind und wie das alles funktioniert. Man könnte auch sagen, ein echter Prophet, der erzielt immer eine Wirkung bei den Zuhörern. Ich habe vorhin gesagt, das, was Paulus sagt, wenn dann ein Ungläubiger reinkommt, dann wird er überführt und er sieht, dass Gott hier ist. So ist es scheinbar sehr oft, aber leider nicht immer. Ein Prophet hat die Verantwortung, gehorsam zu sein und die Dinge auszusprechen, die Gott ihm sagt. Aber was die Zuhörer dann damit machen, das ist nicht die Sache des Propheten. Ein Prophet ist nicht dazu da, zu erzwingen, dass das, was er gesehen und gesagt hat, dann auch in Erfüllung geht und die Leute danach handeln. Ein Prophet ist nicht da, um die Gemeinde zu regieren, sondern um sie bekannt zu machen mit dem Willen Gottes, mit dem, was Gott sagt. Und dann ist es an den anderen Leuten, das zu bewerten und zu entscheiden, ob sie darauf eingehen oder nicht. Und der Prophet ist fein raus, wenn die Leute nicht darauf eingehen, er hat seinen Job getan. Aber er hat an der Stelle nicht die Verantwortung dafür, was die Leute, was das Volk, was die Gemeinde, was wir persönlich damit machen. Wenn die anderen nicht wollen, dann wollen sie nicht. Ein Prophet ist ein Prophet und kein Regent. Und Propheten müssen auch in der Gemeinde, wie alle anderen, auch in gewissem Maße Unterordnung leben. Es ist ein Organismus. Auch diese fünf Dienste, die sind voneinander abhängig und die können sich nicht voneinander unabhängig machen. Dann als letzten Punkt in dieser Reihe, man könnte auch sagen, ein Prophet ist immer mit dem Handeln Gottes einverstanden. Das ist einer, der, wenn Gott was sagt, dann springt er. Dann sieht er das genauso wie er. Natürlich nicht. Ein Prophet bleibt ein Mensch wie der andere auch. Elia zum Beispiel, bei dem war auch so eine Geschichte, wo das Kind einer Witwe gestorben ist in Zarphat. Und anscheinend hatte Elia während dieser ganzen Krankheit des Kindes keinen Auftrag oder keine Vollmacht erhalten, ihm zu helfen, obwohl er im selben Haus dort immer wieder gewohnt hat. Und Elia rief dann zu Gott und sagt, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er regt sich auf, er hadert mit Gott, er konfrontiert Gott damit und sagt, das kann nicht wahr sein, jetzt reicht's. Jetzt lässt du noch den Sohn von der Frau sterben, bei der ich untergekommen bin, wo ich hier wohne. Was fällt dir ein? Und hier schwingt eigentlich so ein grundsätzliches Unverständnis mit dem, was Gott die ganze Zeit tut, denn da sind wahrscheinlich auch so wegen der Hungersnot schon viele gestorben und jetzt sagt Elia, jetzt lässt du auch noch den sterben. Bei der Frau, wo du schon das Essen vermehrt hast und wo du Wunder getan hast und so, es sterben schon so viele Leute, das regt mich schon auf, ja, aber jetzt lässt du auch noch den sterben und so reagiert Elia an der Stelle und er macht Gott dafür verantwortlich und er bewertet Gottes Handeln als böse. Das ist spannend. Er sagt, tust du hier Böses, also tust du dieser Familie Böses an? Warum machst du das? Also er kritisiert Gott hier richtig scharf und er akzeptiert Gottes Handeln nicht und legt sich über den Jungen und fleht Gott an, dass er ihn wieder zum Leben erweckt und er wird wieder lebendig. Er hat Erfolg mit seiner Nummer, die er dort abzieht. An der Stelle wird auch was deutlich. Also zum einen, Propheten sind Menschen wie jeder andere auch, mit allen Höhen und Tiefen. Elia selber hat es durch, nach mächtigen Erweisen von Gottes Kraft bricht er zusammen und will lieber sterben. An der Stelle kann er nicht verstehen, warum Gott so handelt. Er lässt sich das irgendwie nicht bieten und Gott in seiner Gnade lässt sich darauf ein. Da merkt man, Gott will Beziehung mit uns und er ist nicht einfach ein Diktator, der von oben herab einen Auftrag einen vorwirft und wenn man nicht danach handelt, na, dann ersäuft man halt im Meer oder dann bleibt er halt tot oder dann was weiß ich, sondern Gott interagiert mit seinen Freunden. Er sagt, als er zu Abraham ihn informiert über das, was er mit Sodom und Gomorra geplant hat, sagt er, wie sollte ich denn meinem Freund Abraham das vorenthalten, was ich tun möchte? Also Gott sagt an der Stelle, das sind meine Freunde, ich muss die informieren. Wenn ich irgendwas Wesentliches tue, an einer Stelle bei den Propheten heißt es auch, Gott der Herr tut nichts, ohne seinen Ratschluss seinen Knechten den Propheten zu offenbaren. Deswegen war Elisa so irritiert, als er es mal nicht wusste. Und da merkt man, das Prophetische hat eine Nähe zu Gott, eine Dimension, die ich nicht persönlich kenne, die ich mir aber wünsche. Propheten sind unvollkommene Menschen wie jeder andere auch. Und die brauchen gegenseitige Korrektur. Die brauchen die anderen Dienste, auf die wir auch noch eingehen, die brauchen diese Dienste, um den Bezug zu den Menschen auch zu behalten. Ja? Weil für einen Propheten kann es auch ziemlich schnell mal passieren, dass er die Menschen selber gar nicht mehr im Blick hat, sondern nur die Pläne Gottes. Das, was Gott alles tun möchte. Deswegen gibt es traditionell auch die meisten Reibereien zwischen den Propheten und den Hirten, weil die so anders orientiert sind von ihrer Blickrichtung her. Propheten, die können ziemlich wenig anfangen mit dem Status quo. Also versetzt euch mal in eure Gemeinden noch rein, wie es einem Propheten dort geht. Wenn morgen alles anders wird als heute, dann ist es gerade richtig für einen Propheten. Da ist eine Unruhe in ihm, wenn die Dinge einfach so bleiben, wie sie sind und die Befindlichkeiten und die Ordnung von Menschen, die empfindet ein Prophet tendenziell eher als Hindernis und als Bremse fürs Reich Gottes. Den Evangelisten geht es manchmal ähnlich, aber wieder auf eine andere Weise. Für Hirten ist es aber genau anders. Für Hirten ist es gerade ihre göttliche Berufung, die Bedürfnisse der Herde wahrzunehmen und sie zu sättigen. Mit dem, was die Herde braucht. Da werden wir übernächste Woche drauf eingehen. Mag sein, aus der Sicht eines Hirten, mag sein, dass Gott noch andere Pläne hat, die darüber hinausgehen. Aber hier sind doch reale Menschen vor mir, die Gott liebt und die ich nicht übergehen kann. Und das stimmt. Und wenn ihr so diese verschiedenen Perspektiven hört, dann könnt ihr mal in euch reinhören. Also wenn wir bei uns persönlich merken, dass wir innerlich eine Verachtung für die eine oder für die andere Perspektive haben, dann zeigt das einfach nur, dass wir Gott in der Tiefe nicht kennen. Weil all das in Gott selbst vorhanden ist. Aber nicht in uns Menschen. Gott hat all diese Dinge gleichzeitig im Blick und er versorgt seine Kinder auf all diesen Ebenen auch gleichzeitig. Aber wir Menschen können das nicht. Deswegen gibt es diese verschiedenen Dienste, weil wir kriegen es nur hin, entweder dahin zu schauen oder dahin zu schauen. Entweder ist uns das gerade wichtig oder das. Und wir sind in der Schublade oder in der Schublade. Und Gott baut sein Reich damit. Das ist sein Material, aus dem er seinen Tempel baut. Der eine gehört dahin, der andere dahin. Aber die Gemeinde wird dann reif und wird dann kraftvoll und erwachsen, wenn diese verschiedenen Perspektiven lernen, sich gegenseitig wertzuschätzen. Und wenn die erkennen, dass sie sich gegenseitig brauchen, weil sie sonst am Ziel vorbeirennen. Weil sie nur ein Puzzleteil einbringen in das Ganze. Paulus sagt, das ist alles Stückwerk. Alles hat einen Platz und es braucht sich gegenseitig und es muss wie ein Organismus zusammen funktionieren, damit die Gemeinde Jesu wächst. Und die größte Gefahr ist, dass wir, die Berufung, die Gott uns persönlich gibt, die hängen immer auch mit einer bestimmten Blickrichtung zusammen. Und es ist wichtig, darin zu leben, es ist wichtig, das im Blick zu behalten. Aber wenn wir keine Wertschätzung haben für die anderen Teile vom Leib Jesu und für die anderen Dienste, die die Perspektive genau auf was anderes gerichtet haben, dann wird es am Ende zu unserem eigenen Schaden sein. Das raubt unserem eigenen Dienst die Kraft, die Fruchtbarkeit und wir werden nicht dazu beitragen, dass die Gemeinde als Ganzes aufgebaut wird. Wir können Frucht bringen bei dem, was wir machen in unserem Bereich, in unserer Sparte, aber dass das Ganze wächst und reif wird, das passiert in dem Moment, wo wir lernen, voneinander abhängig zu sein, wo Propheten lernen, auf die Hirten zu hören und auf die anderen und wo und umgekehrt genauso. Deswegen brauchen wir diese verschiedenen Dienste. Gerald Coates, der hat das mal, diesen fünffältigen Dienst mit den fünf Fingern einer Hand verglichen. Der sagt, der Apostel ist der Daumen, er gibt Stabilität, hält die Balance und kann buchstäblich mit allen anderen Fingern in Kontakt stehen. Der Prophet ist der Zeigefinger, er zeigt auf jemanden und verkündet, du bist der Mann, ja, den Gott dafür da und dafür erwählt. Der Evangelist ist der Mittelfinger, der am weitesten in die Welt hinausragt. Der Ringfinger symbolisiert den Hirten, den Pastor, der sich um die internen Beziehungen kümmert. Und der kleine Finger schließlich symbolisiert den Lehrer. Er kann sich in jedes Ohr einarbeiten und dort die Wahrheit des Evangeliums vermitteln. Das ist so mein Vergleich für das, was passiert, wenn Menschen ihre unterschiedlichen Bestimmungen und Berufungen einnehmen in der Gemeinde Jesu und wenn das anfängt, zusammen zu wirken, dann kann man richtig was greifen. Dann ist Gemeinde Jesu greifbar. Dann wird Gottes Wirken auf dieser Erde kraftvoll sichtbar an der Stelle, wo diese Dienste zusammenwirken. Paulus war der Überzeugung, dass wir das bitter nötig haben, dass wir Propheten unter uns haben, dass das Prophetische wirkt. Und ich möchte dem zustimmen, ein einziger Satz von Gott ist effektiver als stundenlange Predigten von Menschen. Und das sage ich völlig selbstkritisch. Also ein Wort von Gott, ein Satz von Gott kann in uns viel mehr verändern, kann in einer Gemeinde viel mehr in Bewegung setzen, als ewig langes Gerede wie heute Abend. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das unter uns mehr und mehr erleben, dass Gott selbst spricht. Dass es Menschen gibt, die ihn hören, mehr als alle anderen, die da vorangehen können, die einen Weg bahnen können, auf dem andere folgen können, hin zum Haupt, hin zu Jesus, der will, dass die Dinge, die im Himmel sind, auch auf die Erde kommen und dass sein Leib erbaut wird. Eine Gemeinde ohne Propheten kann in entscheidenden Momenten blind sein für die Entwicklungen des Reiches Gottes. Man kann auch, um mal bei dem Bild zu bleiben, als blinder Mensch kann man auch sehr gut leben. Heute besser als je zuvor. Es gibt Haufen Hilfsmittel, ich kann als blinder Mensch gut leben, aber bestimmte Dinge kann ich eben nicht sehen. Ich kann nicht sehen, welches Wetter am Horizont gerade aufzieht. Ich kann nicht erkennen, wie sich Straßen aufsplitten und wie die Wege da vorne gehen. Ich kann nicht auf dem Berg stehen und sehen, wo die Flüsse hinfließen, in welche Täler die fließen. Das gelingt nur, wenn ich sehen kann mit meinen Augen. Wenn man blind ist, dann kann man sich auch sicher bewegen, aber vor allen Dingen an den Orten, die man schon kennt. Aber wenn man an Orte kommt, die einem bisher unbekannt sind, wo man noch nicht Erfahrungen damit gesammelt hat, dann ist es sofort verunsichernd. Und man kann sich nicht sicher dort bewegen. Und genau das passiert mit Gemeinden und mit Christen, die nicht in Verbindung stehen mit dem prophetischen Dienst. Wir werden uns sicher fühlen bei dem, was wir schon immer kannten. Wir können gut überleben, wir können unser Ding machen und wir können auch ohne Propheten gerettet werden, keine Frage. Aber es gibt bestimmte Dinge, die werden wir übersehen, da werden wir nicht vorbereitet sein, da werden wir nicht richtig drauf reagieren können und wir werden vielleicht die Pläne Gottes ausbremsen, weil sie uns zu unbekannt sind, weil wir nicht sehen können, was er im Sinn hat und was kommen wird. Und deswegen möchte ich sehr dafür werben, dass wir das tun, was Paulus sagt, dass wir darum bitten und darum ringen, dass wir das suchen, dass das Prophetische unter uns wächst. Das ist ein biblisches Gebot, könnte man sagen. Paulus formuliert es so, es ist eine Aufforderung, das zu tun, das wirklich zu suchen, dass wir selbst von Gott gebraucht werden, in prophetischer Weise, weil letztendlich gehört es dazu, wenn wir Jesus repräsentieren wollen. Er ist der höchste aller Propheten, kann man sagen. Als Petrus seine erste Predigt hält, zitiert er einen Satz aus 5. Mose, wo es heißt, ein Propheten wie mich wird euch der Herr senden, auf den sollt ihr hören. Und da sagt Petrus, das ist Jesus. Er ist der höchste aller Propheten. Wenn wir was lernen wollen über prophetischen Dienst, über apostolischen Dienst, über den Dienst seines Hirten und so weiter und so fort, müssen wir auf Jesus schauen. In ihm kommt es am mächtigsten zutage. Und jedes Mal, wenn Menschen eintreten in diesen prophetischen Dienst, dann repräsentieren sie diesen Teil von Jesus hier auf der Erde. Und das wünsche ich uns. Und ich möchte jetzt gerne noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du in der Lage bist, dein Leib zu bauen, deinen Tempel aufzubauen. Herr, wir sind überfordert damit, mit dem, was wir sehen, auch in deinem Wort, was wir uns vielleicht wünschen für die Zukunft. Und selbst sind wir manchmal so blind und kriegen so wenig mit von dem, was du im Sinn hast. Herr, und ich möchte das tun, was Paulus sagt, dass wir das wirklich von dir erbeten. Herr, mach uns zu Propheten oder sende Propheten. Lass uns dich hören. Mach uns vertraut damit. Lass uns das wertschätzen und nicht nur Angst davor haben oder unsicher sein, weil wir es nicht kennen, sondern ich bitte dich, Herr, dass du uns damit vertraut machst, dass du uns mit dir selbst und mit deinem Reden vertraut machst, dass wir mehr von dir mitbekommen, was auf deinem Herzen ist, was du für die Zukunft geplant hast und was du jetzt gerade siehst, was wir noch nicht sehen. Herr, ich bete, dass wir mit deinen Augen sehen können. Wir Menschen sehen, was vor Augen ist, du aber siehst in die Herzen, du siehst in die Zukunft, du siehst durch jeden Vorhang hindurch. Du siehst im Dunkeln, was noch an Licht dort hervorbrechen wird. Und wir erbeten das für unsere Gemeinden, wir erbeten das für unser eigenes Leben, für unsere Beziehung mit dir, dass wir Hörer sind, dass wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt, so wie es in der Offenbarung steht. Herr, lass uns hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und lass uns darin wachsen und lass uns von Herzen wollen und suchen. Amen.